Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch in der Radio Siegen Edition. Ich wollte gerade sagen, als ich hier ins Studio gekommen bin, Daniel, es fühlt sich an wie gestern, dass wir hier die letzte Folge aufgenommen haben mit El Sabah, mit dem Bruder von El Medina und seiner Freundin. Und ich habe gedacht, ich spüre noch diese emotionale Energie hier im Raum. Dann ist mir klar geworden, es ist ja auch erst 9 Tage her. Das kommt mir so viel länger hervor, dass wir das letzte Mal standen. Wie sieht das bei dir aus?
Definitiv. Nein, also ja, es kommt mir eigentlich nicht so lange hervor. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass es irgendwie, keine Ahnung, wirklich auch gestern war. Und keine Ahnung, also irgendwie bin ich auch noch in dieser Atmosphäre dieser Folge gefangen, so ein bisschen tatsächlich.
Ja, die hat mich total geflasht. Ich fand das Wahnsinn, einfach mal aus so einer Perspektive auch arbeiten zu können mit jemandem, der betroffen war, wenn auch nur, ich sag mal, am Rande betroffen, weil er einfach noch zu klein war zu dem eigentlichen Fall. Ich finde aber, das hat unseren Podcast so ein bisschen auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Das hat sich wirklich wie journalistische Arbeit angefühlt und irgendwie habe ich da so ein bisschen, ja, die Motivation getankt, so ein Format in der Art vielleicht häufiger durchzuziehen, wenn sich denn Leute melden möchten. Daher quasi auch so ein bisschen Aufruf jetzt offizieller Natur. Wenn es Menschen gibt hier im Siegener Sendegebiet, die über ihre Erlebnisse sprechen möchten, vielleicht über Dinge, die sie erlebt haben, aus welcher Perspektive auch immer, Täterperspektive, wäre sicherlich auch mal interessant, auch wenn ich gerade nicht weiß, wie ich damit umgehen würde. Aber wenn es Menschen gibt, die ihre Geschichte oder die von, ja, Hinterbliebenen, Verwandten, was auch immer erzählen möchten, dann gerne bei uns melden, denn ich hatte das Gefühl, das war ein Gespräch, das uns allen sehr gut getan hat.
Ja, also wir waren so eine Talkrunde und das ungeplant tatsächlich. Wenn du sagst, dass wir irgendwie auf ein neues Level gekommen sind, ja, würde ich auch sagen, es ist jetzt nicht pures True Crime Storytelling gewesen, sondern es war wirklich ein Gespräch, das stattgefunden hat und hat sich angefühlt wirklich wie so eine Talkshow ist jetzt der falsche Begriff, aber so eine Talkrunde, man sitzt gemeinsam, redet über alles Mögliche. Und wir haben es ja schon mal gesagt, durchaus planen wir ja auch einen Spin-off-Podcast, bei dem wir uns so etwas häufiger vorstellen können. Und dann muss es nicht zwangsläufig nur um True Crime gehen.
Genau, deswegen der Aufruf quasi für Leute, die irgendwie damit in Berührung gekommen sind, hier für das Radioformat, dann hier aus dem Stadtgebiet. Stadtgebiet ist relativ. Unser Repertoire an Fällen umfasst ja eben nicht nur Fälle aus dem Siegerland, sondern das ist so ein bisschen Siegerland-Wittgenstein, Rhein-Sieg-Kreis, angrenzende Gebiete, so weiß ich nicht, Westerwald und das Bergische Land, so grob das Sauerland. Das würde ich alles so reinfassen unter Gebiete, die hier für uns interessant sind, wo wir auch, wie gesagt, gerne bereit sind, uns Geschichten anzuhören. Genau, Spin-off, den wir privat planen. Der würde dann auch nicht True Crime Geschichten umfassen. Aber tja, wir sind heute wieder für True Crime hier. Daniel, was fällt dir ein, wenn ich dir das Wort nenne Drückerkolonne? Denn in diesem Milieu spielt unser heutiger Fall.
Dunkle Machenschaften, eine, würde ich sagen, Welt, die eigenen Regeln folgt, die mit unserer Gesellschaft nicht kompatibel ist und deswegen auch so eine Subkultur darstellt, ein Milieu, zu dem ich dankenswerterweise, also ich bin sehr froh darüber und sehr dankbar, dass ich da keinen Kontakt zu habe, beziehungsweise ich sag mal so, man kennt ja immer über Umwege oder hat man mal kennengelernt Leute, die, weiß ich nicht, Kontakte haben, ne, also Menschen um Ecken kennen, sagen wir mal so, und da bin ich wirklich ganz froh, dass das auch so ein Milieu ist, mit dem ich nie was zu tun hatte.
Ja, Drückerkolonnen, da muss man sicherlich auch ein bisschen differenzieren. Da gibt's ja Leute, die so im, weiß ich nicht, Marketing irgendwelche Kaltakquise-Anrufe machen und versuchen, die irgendwas aufzuschwätzen. So, also quasi virtuelles Drücken, das ist ja so eher das Neuzeitliche.
Das sind die Callcenter-Agents.
Ja, genau. Dann gab es das zu unserer Schulzeit so im, weiß ich nicht, Finanzdienstleistungssektor, Schneeballsystem. Ich kann mich erinnern, viele Leute, die ich kannte, die mit mir Abi gemacht haben, mit mir in der Oberstufe waren, die wollten auf einmal bei so Finanzdienstleistern arbeiten, wo dann auch ja ein gewisser Druck auf die Leute ausgeübt wurde, dass sie einfach Zahlen machen, dass sie versuchen, diese Produkte zu verkaufen. Und letzten Endes ist nur derjenige reich geworden, der irgendwie oben an der Spitze stand.
Kenne ich.
Ich bin da einmal mit zu einem Bewerbungsgespräch gegangen, weil das mir so in so glühenden Farben geschildert wurde und der Typ, der das geführt hat, der hat mir dann die ganze Zeit gesagt, ja, es geht um viel Geld, es geht hier um viel Geld, sie können auch viel Geld verdienen. Ich war in der 13. Klasse und ich habe dann einfach nur gefragt, aber was befähigt mich als Schüler denn, diesen Job zu machen. Und da konnte er mir keine Antwort geben. Und da wusste ich, okay, das ist hier, ich sollte jetzt gehen. So.
Und das ist quasi auch immer der Punkt, an dem ich persönlich skeptisch wurde. Denn wenn dann irgendwelche Bekannten oder halt vermeintlich Bekannten sich auf einmal bei dir melden oder gemeldet haben und angerufen haben, hey, wollen wir uns nicht mal um einen Kaffee treffen? Und ich glaube, so dieses Tonbandgerät, das dann quasi abgespult wurde, dieser immer wiederkehrende Text, den habe ich mir mindestens 2 bis 3 Mal von irgendwelchen Leuten angehört, die nichts miteinander zu tun hatten. Aber es ist so offensichtlich, dass das irgendwie, dass sie so ein Programm abgespult haben. Und sobald man dann quasi die erste tiefere Frage gestellt hat, die quasi mehr ins Detail geht, bis in die Tiefe hineinreicht, dann waren sie meistens auch sprachlos und du hast einfach gemerkt, das ist eine Fassade, das ist einfach ein auswendig gelernter Text, ein Verkaufstext tatsächlich.
Ja, die Erfahrung habe ich auch mehrfach gemacht von irgendwelchen Bekannten, die sich dann auf einmal gemeldet haben und man muss dringend nochmal was miteinander machen und dann wurden da diese Verkaufsgespräche geführt, wo ich dann von vornherein immer abgelehnt habe, weil das immer zu windig war. Mhm. Ja, aber drücken im klassischen Sinne, vielleicht erinnerst du dich auch noch daran, das waren früher tatsächlich Menschen, die haben an Haustüren geklingelt und die hatten immer gut vorbereitete Texte aufzusagen. Die haben entweder berichtet, dass sie aus dem Gefängnis kommen und sich noch nicht so richtig wieder einleben konnten in die Gesellschaft oder die haben von Suchtvergangenheiten gesprochen, von Missbrauch, von kaputten Elternhäusern. Mhm. Die haben versucht an der Tür so eine Atmosphäre des Mitleids zu erzeugen und ihre Geschichte zu erzählen und haben dann häufig versucht, so Zeitschriftenabos zu verkaufen.
Sind das jetzt die klassischen Drücker per Definition, M?
Genau, ja.
Okay, das wusste ich jetzt nicht. Tatsächlich war ich so ein bisschen eher in so einem so ein bisschen so Hehlerei, vielleicht Rotlichtmilieu, Prostitution, das war so ein bisschen das, wo ich das Ganze vermutet hätte.
Nee, Drückerkolonne aus 2 Gründen. Zum einen, weil das eben mit sehr viel Druck einhergeht, weil die wiederum sehr viel Druck von ihren Chefs bekommen haben, aber auch dem potenziellen Kunden gegenüber sehr viel Druck gemacht haben, um ihre Abschlüsse zu erzielen. Druck aber auch sehr banal, weil es halt eben häufig den Druck auf die Klingel bedurfte, um den Erstkontakt herzustellen.
Ah, okay.
Daher eben Drückerkolonne. Ich kann mich da noch lebhaft dran erinnern. Also in meinem Elternhaus, da standen öfter mal junge Leute vor der Tür, die ich als Kind ganz sympathisch fand mit ihren Geschichten und mit ihren bunten Heftchen. Und ich konnte dann nie verstehen, dass meine Eltern immer super aggro und abweisend zu denen waren. Und später habe ich es dann verstanden. Die kannten halt das System, was dahinter steckt. Ich kannte es nicht.
Mhm.
Und dieses System, in das wollen wir heute so ein bisschen eintauchen.
Da. Spannend, sehr spannend tatsächlich. Da muss ich aber noch eine kurze Anekdote loswerden, bevor es du hier startest. Als ich im Ausland studiert habe, war das mindestens, also es war der erste Kontakt, den ich tatsächlich hatte. Ich bin vom Bahnhof raus mit so Rollerkoffer und noch während des Verlassens des Bahngleises sozusagen kam mir eine junge Frau entgegen mit so einem Zettel zum Ausfüllen, die mich dann irgendwie zugetextet hat auf Französisch und ich sollte irgendwas unterschreiben. Ich habe kein Wort verstanden, überhaupt nicht gewusst, was sie wollte und habe das natürlich auch abgelehnt mit einer gewissen leichten Aggro-Stimmung, weil ich mir gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein, jetzt komme ich in dieser wunderschönen Stadt an, Paris war es, und werde hier direkt irgendwie überfallen mit irgendeinem so komischen zwielichten Vertrag oder was auch immer ich da unterschreiben sollte.
Ja, das gab es natürlich hier in den Städten auch so in den späten 90ern, frühen 2000ern, da gab es dann auch so Drückerei in der Stadt. Das hatte dann häufig damit zu tun, deutscher Videoring beispielsweise, die wollten die dann so Abos, ja. Die wollten die so Abos aufquatschen. Da wurden dann meistens irgendwie junge, hippe Leute, attraktive junge Leute hingestellt, die dich ansprechen und mit dir ins Gespräch über Filme kommen. Oder man hat das gemacht im Hinblick auf irgendwelche Tierschutzgeschichten. Spenden sollten eingesammelt werden und da wurde
das,
dann...
Das ist eine klassische Promotion, ne? Das meinte ich aber jetzt tatsächlich nicht.
Ja, genau, aber das kommt auch dazu. Das ist auch dieses erweiterte Feld und da kommt dann auch dieses Druckmachen dann wieder hinzu, was man in irgendwelchen Schulungen lernt. Ich kann mich erinnern, dass einmal irgendwie angeblich Spenden für WWF eingesammelt werden sollten. Und als ich dann abgelehnt hatte der Typ dann so hinterher gebrüllt hat, so, Tierschutz ist dir also egal, du Sau. Und das natürlich so in einer vollen Einkaufsstraße. Und das macht natürlich Eindruck, dass guckt jeder und denkt sich so, und dann willst du natürlich nicht der sein, dem der Tierschutz egal ist.
Nein, du stehst unter Druck dann tatsächlich.
Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden heute über das klassische Drückermilieu. Wir reden von einer wirklichen Parallelgesellschaft. Wir reden von Menschen, die Verlierer sind im Leben, aus welchen Gründen auch immer, die warum auch immer auf der schiefen Bahn gelandet sind oder eben in diesem Milieu, die auf irgendwelchen Traumata, Verluste in ihrem Leben auf die Verliererstraße gekommen sind und dann eben in diese Drückerkolonnen abgerutscht sind.
Mhm.
Das ist in der klassischen Weise häufig so gelaufen, dass jüngere Leute sind, die beeinflussbar sind, die irgendwo vielleicht keinen familiären Rückhalt hatten, die vielleicht auch stadtstreichermäßig von zu Hause weggelaufen sind und die dann von den Drückerchef so ein bisschen ja aufgelesen wurden und gängige Praxis war dann so ein, zwei Tage den Leuten irgendwie zuhören, mal eine Pizza ausgeben, Dach über dem Kopf versprechen, also so ein bisschen Zugang zu denen finden und dann aber ganz schnell auch Schulungen anbieten, also im Sinne von wie man verkauft, wie man das Gewerbe quasi durchzieht.
Das Vertriebshandwerk sozusagen angeeignet wird.
Genau, und dann ging es eben auch darum, ja wirklich, wenn die eigene Geschichte nicht schon schlimm genug war, dann eine zu finden, die so schlimm war, dass man sie an der Tür erzählen konnte, dass man einfach Mitleid erzeugt hat.
Also das Geschäft läuft dann wirklich so, man klingelt irgendwo als quasi Klinkenputzer, aber dann mit einer sehr persönlichen, emotionalen Geschichte, um dann zu sagen, okay, haben Sie bitte eine Spende für mich. Ist das so ungefähr?
Ja, genau. Also die Leute sind quasi sehr, sehr schnell sehr persönlich geworden, sehr offen und haben von ihrem Leben erzählt. Und ja, wie schlimm alles ist, dass sie vielleicht gerade aus dem Gefängnis kommen und einfach jetzt hier sich damit über Wasser halt mit dem Verkauf dieser Zeitschriften.
Mhm, verstehe.
In Wahrheit war es dann halt meistens so, dass das Geld, was da reingearbeitet wurde, das bekommen dann die Drückerchefs. Die Leute, die eigenen Drücker selber, die sehen da nicht viel von. Also die leben häufig bei den Chefs. Die mieten Häuser oder Wohnungen an und die leben dann da mit 3, 4, 5 Leuten in einem Zimmer, kriegen Essen gestellt, vielleicht ein kleines Taschengeld, aber denen ging's nicht gut. Und da wurden dann auch, es gab Strafen für Leute, die wenig verkaufen, die quasi nur Geld gekostet haben. Es gab Boni für Leute, die viel verkauft haben.
Das heißt, es geht immer auch um ein Produkt, ja? Also es musste dann auch zum Beispiel eine Zeitschrift verkauft werden. Es geht jetzt nicht um so reines, sag ich mal, Betteln.
Nein, in dem Sinne.
Okay. Nein. Und was für eine Zeitschrift war das?
Tatsächlich alles Mögliche. Also Stern, Spiegel, die hatten dann oft so ein Portfolio von Zeitschriften dabei. Ich weiß auch nicht, wie die zu den einzelnen Verlagen standen. Aber die hatten dann immer so, ich kann mich da wie gesagt daran erinnern, dass es dann so Ringbücher gab, die man so durchblättern konnte und konnte sich dann die Zeitschriften aussuchen, die für einen am ehesten in Frage kamen.
Klingt wirklich wie aus einer anderen Zeit.
Ja, so ein Oldschool-Drückerboss ist Volkmar Granz, der sogenannte Sheriff von Baden-Württemberg. Der lebt in einem ruhigen Ort in der Nähe von Aalen in Baden-Württemberg und der ist tatsächlich ein solcher Oldschool-Drücker, der mit wirklich Gewalt, aber auch mit so einem Bonussystem seine Leute beherrscht. Der hat ein Haus, der kommt aus dem Rockermilieu, der hat früher zu so einer Motorradbande gehört, den Bones, das war so eine Rockerbande in Deutschland, bevor es sowas wie die Hells Angels oder die Bandidos gab.
Mhm.
Der war also so ein bisschen auch in so ein etwas kriminelleres Milieu schon immer verstrickt und so ein bisschen waffennah. So ein Typ, der in diesem kleinen Dorf, wo er gewohnt hat, in Baden-Württemberg durchaus aufgefallen ist, weil er ein Bein so ein bisschen verkrüppelt hatte, der ist gehinkt, trug immer schwarze Lederklamotten, also es fällt in dieser schwäbischen Idylle auf jeden Fall auf.
Hm, verstehe.
Auffallen tut auch, dass in seinem Haus häufig diverse Menschen wohnen, also er hat seine Drückerkolonne quasi bei sich zu Hause wohnen lassen und da hören dann die Nachbarn auch immer wieder die Schmerzensschreie derer, die eben zu wenig verkauft haben, die wurden dann nämlich regelmäßig verprügelt von ihm in diesem Haus.
Krass.
Leute, die versucht haben zu fliehen, die also bei Nacht und Nebel abgehauen sind oder dann irgendwie wieder nach Hause wollten, die wurden von ihm und seinen restlichen Leuten immer wieder eingesammelt. Also es gab quasi kein richtiges Entkommen. Pass wird abgenommen, Geld hast du sowieso keins. Und du hast auch keine Habseligkeiten. So, du hast quasi nur die Klamotten am Leib. Und die Leute, die besonders gut für ihn gedrückt haben, die durften dann abends mit ihm auf eine Flasche Wodka vorm Fernseher sitzen und irgendwie Videos gucken. Er war wohl ein großer Videofan, Stirb langsam, Lethal Weapon und so Sachen. Also was halt so 90er Jahre, wir sind im Jahr 96, 97
ungefähr. Okay.
Mhm. Und das Haus muss relativ zugemüllt gewesen sein. Ich habe so Tatortbilder gesehen, also sehr großes Haus, aber sehr messyhaft. Da wohnten, wie gesagt, diverse Leute, man weiß gar nicht, wie viele sich da was geteilt haben. Aber er war so der Patriarch des Ganzen.
Wahnsinn. Klingt wirklich wie in so einem ganz seltsamen Streifen, filmreif auf jeden Fall. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so ein Zeitschriftengeschäft dermaßen lukrativ sein kann. Natürlich weiß ich auch, wir sind jetzt irgendwie in den 90ern unterwegs, da waren Zeitschriften wirklich on vogue, um es mal im Zeitschriftenjargon zu sagen. Aber wundern tut es mich doch auf jeden Fall auch.
Ja, keine Ahnung. Die waren relativ hochpreisig und wie gesagt, man wurde dann da natürlich dann auch irgendwie nicht in Ruhe gelassen. Es ging dann darum, dass du dann möglichst umfangreiches Abonnement abschließt und hatte dann schon irgendwie offensichtlich relativ großen Wert. Mhm. Man hat damals wohl so als Faustregel gesagt, unter 3 Abos im Monat kostet der Drücker seinen Chef eigentlich nur Geld und alles, was über 3 Abos ist, erwirtschaftet dann langsam Plus.
Aber das ist aber jetzt wirklich seltsam wenig, muss ich sagen. Ich hätte jetzt eher gedacht 3 pro Tag oder so.
Pro Woche? Ja, keine Ahnung. Es ist,
nee, du meinst gerade pro Monat.
Oh, sorry, ich meinte pro Woche.
Pro Woche, okay. Ja. Weil, ich meine, D-Mark-Zeiten waren das, ne? Aber trotzdem, was hat da so ein Jahresabo gekostet? Keine Ahnung, 150 Mark oder so? Also es ist schon...
Genaue Zahlen kenne ich nicht. Ich kann mich jetzt nur an Sachen halten, die ich im Zusammenhang damit gelesen habe.
Ja.
Die Mannschaft von Granz, die ist relativ erfolgreich. Der hat da so ein paar Leute bei, die es ganz gut können, ein paar, die es etwas weniger gut können. Aber der absolute Glücksfall ist dann, als er die 20-jährige Debbie kennenlernt. Debbie kommt, wie so viele andere aus diesem Milieu, aus sehr, sehr schwierigen Verhältnissen. Die war quasi schon vor ihrer Geburt nicht gewollt. Die Mutter hatte während der Schwangerschaft immer schon gesagt, das Kind müsse entsorgt werden, sobald es da ist. Es gibt da einen berühmten Satz, den Debbie wohl aufgeschnappt hat von ihrer Mutter, dass sie am liebsten in einer Regentonne ersaufen würde. Und das wurde wohl auch als Kind immer wieder zu ihr gesagt, sodass da also ja familiäre Wärme wahrscheinlich nicht so das ganz große Thema war.
Oh, ich finde das so schrecklich, wenn du mal überlegst, du wirst als Kind mit solchen Worten groß, was das mit dir macht. Schrecklich.
Ja, auf jeden Fall. Die Familie, die kommt so ganz gut klar. Der Vater arbeitet bei der Bahn, verliert dann aber seine Stelle irgendwann und rutscht dann ab. Die verlieren die Dienstwohnung, die ziehen dann auch hin und her in Deutschland, hin und her in Ostfriesland, können aber nirgendwo so richtig andocken, weil die auch immer so ein bisschen außen vor sind und auch so ein bisschen als Assis wahrgenommen werden. Viele Kinder, wenig Geld, das hat damals schon so ein bisschen diesen Anstrich gehabt, so leicht assig, ne? Aber auch eine Familie, die ja auch dadurch angeeckt ist, dass die Kinder sich auch einfach teilweise scheiße benommen haben. Also es gibt da Anekdoten, dass, weiß ich nicht, ein Bruder von Debbie beispielsweise im SS-Helm in der Schule, im Schulflur randaliert hat und ein anderer hat in Kaufhäusern irgendwelche Waren aus dem Kaufhaus in den Handtaschen von türkischen Müttern versteckt und die dann angeschwärzt, um die Prämien zu kassieren, die man fürs quasi fürs Hinweisgeben bekommen hat. Also,
oh je, das ist ja heftig. Ja, krass. Also kreativ auf jeden Fall in Sachen, keine Ahnung, sich irgendwie asozial benehmen, würde ich sagen. Und das färbt natürlich ab. Dann hat so eine Familie ganz schnell einen schlechten Ruf weg.
Total schnell, ja. Debbie ist wohl so ein bisschen, die sticht raus. Die wird von ihren Brüdern und von ihrer Familie allgemein so als Kind immer noch gehänselt, weil sie so ein bisschen speckig ist, so ein kleines Kind mit Babyspeck, ne? Und das verwächst sich aber dann im Laufe der Zeit und sie ist dann eine große, schlanke Dame quasi, als sie in diese Zeit kommt, von der wir jetzt sprechen, mit so einem Kurzhaarschnitt, so einem Mäcki-Schnitt, nannte man das früher. Mhm. Und sie ist auch die Wortgewandteste aus dem Haushalt, also jemand, der durchaus auch schnell in Kontakt mit Leuten kommt, auch immer wieder bei diesen 1000 Umzügen der Familie immer wieder schnell Freunde findet, die aber auch immer wieder schnell verliert, weil sie halt auch irgendwie so ein bisschen als weird wahrgenommen wird. Also sie kommt schnell in Kontakt, aber verliert die Kontakte dann auch immer wieder schnell.
Mhm. Ja gut, kann man sich ja vorstellen, ne? Wenn sie auch immer wieder umziehen und es gab damals kein Internet und so weiter.
Ja, genau.
Nachvollziehbar.
Es gibt dann auch, weiß ich nicht, es gibt dann auch irgendwann eine Schwangerschaft, die sie allerdings abtreiben lassen wird. Also sie will da kein Kind in solche Verhältnisse bringen. Die Familie landet irgendwann in Rostock. Da wird Matthias dann, der Bruder von Debbie, der ist bei der Bundeswehr rausgeworfen worden, der wollte bei der Bundeswehr große Karriere machen, der wird nun ein Finanzdienstleister, so wie wir darüber übergesprochen haben, in diesem Schneeballsystem. Der ist aber im organisatorischen Teil nicht besonders gut, der schmeißt Post und Rechnungen weg, sodass sich relativ schnell Rechnungen ansammeln, es relativ schnell so Sachen drohen wie Offenbarungseid, Privatinsolvenz und so. Der war aber nicht ganz dumm. Der wusste, dass er ein scheiß Geschäftsmann ist und er hat seine Schwester Debbie zur Geschäftsführerin seines Finanzdienstleistungszentrums gemacht.
Autsch. Und das ist natürlich auch besonders mies so mit der eigenen Schwester. Also das heißt, dass sie dafür haftete?
Genau, sie muss dann dafür haften. Sie wird privat sehr hoch verschuldet und hat aber niemals irgendwas davon gesehen. Also sie hat nie irgendwelche Erträge aus diesem Business gezogen, sondern einfach nur das Risiko wurde auf sie abgewälzt.
Verstehe.
Die Mutter droht auch Debbie dann, die ihren Bruder verklagen möchte. Wenn sie ihn verklagt, würde sie persönlich sie in irgendeinem Kanal ersäufen. Also die steht da ganz klar auf der Seite des Bruders, warum auch immer. Wenn das so meine Kinder wären, dann würde ich definitiv nicht auf dessen Seite stehen.
Jetzt wage ich mal eine Spekulation. Wir sind ja hier in der Radio Siegen Edition und noch bewegen wir uns irgendwie deutschlandweit, unter anderem in Rostock aktuell. Irgendwann, schätze ich, wird Debbie in Richtung Siegen wandern, alleine.
Ja, Debbie wird erstmal nicht Richtung Siegen wandern. Debbie wird erstmal nach Aalen wandern, in diese Drückerkolonne, von der wir eben schon gesprochen haben. Aber es werden sich Wege kreuzen mit einer weiblichen Drückerchefin. Das ist etwas sehr, sehr Ungewöhnliches zu der Zeit. Und die stammt aus Siegen, lebt aber zum Zeitpunkt der Geschehnisse, über die wir sprechen, mit ihren Leuten ja immer wieder mal in Gummersbach oder am Westerwald. Also die pendelt, stammt aber gebürtig aus Siegen.
Okay.
Tja, die Zeit in Rostock für Debbie neigt sich dem Ende entgegen. Das ist jetzt, wie gesagt, keine gute Zeit. Ne? Die endet so ein bisschen mit dem Zerwürfnis mit der Familie, mit Schulden. Und ja, sie flüchtet in ein Frauenhaus. Das ist das erste Mal, dass sie so ein bisschen ihre Ruhe hat und ja, für sich ist und die Familie sie nicht erreichen kann. Der Bruder schickt immer wieder Schläger, die er kennt, zu diesem Frauenhaus, um seine Schwester nach Hause zu holen, um auch irgendwie Geld aus ihr herauszupressen für diese Privatinsolvenzen. Sie soll ja gefälligst gerade stehen für sein Versagen, aber die Leute erreichen sie nie. Wie sie jetzt diesen Drücker aus Baden-Württemberg kennenlernt, weiß man nicht, aber irgendwann sagt sie der Chefin des Frauenhauses und auch einer Freundin, dass sie gehen wird, dass sie ein Jobangebot hat. Sie spricht aber erst von der Gaststätte, also sie sagt, sie arbeitet im Gastgewerbe, fährt dann aber nach Aalen, um sich da dieser Drückerkolonne anzuschließen.
Okay.
Und sie wird auch schnell so das beste Pferd im Stall. Also wie gesagt, sie ist so jemand, der sehr, sehr schnell Zugang zu Menschen findet, sehr wortgewandt ist und das schafft sie dann eben offensichtlich auch an der Tür. Also die muss diese Texte, da werden tatsächlich von irgendwelchen Werbeagenturen werden Texte vorbereitet, also die Leute auswendig lernen und dann als ihre Geschichte quasi präsentieren. Das muss sie alles gar nicht machen. Die hat einfach so schnellen Zugang, verkauft sehr, sehr gut und ist halt schnell so privilegiert, das beste Pferd im Stall von ihrem Drückerchef quasi.
Mhm.
Der dann auch, ja, wie soll ich sagen, persönlich ein Auge auf sie wirft. Also es bleibt dann eben nicht bei diesem beruflichen Verhältnis und dieser Vormachtstellung, die sie hat aufgrund ihrer guten Verkaufszahlen, sondern der Chef findet die 20-Jährige dann auch an sich sehr attraktiv und beschließt dann auch einfach, dass sie jetzt seine Partnerin ist. Sie hat da kein Mitspracherecht, sie wird auch nicht gefragt.
Mhm.
Späteren Tagebucheinträgen zufolge, ja, kann man auch herleiten, dass sie da mit ihren Gefühlen jetzt auch nicht so richtig im Reinen war. Sie wusste selber nicht, ob sie jetzt irgendwie verliebt ist oder nicht. Ich glaube, also für mich wirkt das immer, als ob ihr eingeredet wurde, sie sei verliebt. Vielleicht war sie es auch so ein Stück weit, weil sie zum ersten Mal so eine etwas bessere Versorgung erfahren hat, so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat von jemandem, so einer Vaterfigur.
Ja, und insbesondere Bestätigung und Halt und Sicherheit. Sie hat ja ein eigenes System, so eine Art Familienersatz in dem Moment bekommen. Das erste Mal, dass sie eben nicht dass ihr nicht gedroht wird, sie irgendwie, keine Ahnung, zu ertränken oder sowas, sondern viel eher, dass sie auch dafür Lob erfährt, dass sie erfolgreich in einer Sache ist, dass sie, wie du gerade schon gesagt hast, eben irgendwie auch die Beste von allen ist und insbesondere dann auch natürlich einen hohen Stellenwert genießt.
Ja, das auch. Aber wie gesagt, es tritt auch immer wieder hervor, dass da so bei ihr so eine emotionale Ambivalenz herrscht. Also, dass sie irgendwie, das ist so eine Mischung aus wahrscheinlich schon Gefühlen, irgendeine Art von Zuneigung, aber auch Verachtung für ihren Chef. Und der Altersunterschied ist natürlich auch hardcore. Der ist 46, sie ist 19, als sie ankommt. Ne? Das ist auch so ein Typ, der, ja, wie gesagt, hat quasi nur ein funktionierendes Bein, ist adipös, hat wohl auch ein Alkoholproblem gehabt. Das ist jetzt, glaube ich, auch kein netter Mensch oder keiner, wo jetzt so die typische 19-Jährige denkt, oh, das ist so mein Prinz in schimmernder
Rüstung. Von dem brauche ich jetzt einen Starschnitt.
Ja, genau. Aber es hat natürlich gewisse Privilegien mit sich gebracht, mit ihm liiert zu sein, weil sie muss jetzt nicht mehr mit anderen in einem Matratzenlager in irgendeinem Zimmer schlafen mit, weiß ich nicht, 6, 7 Leuten, sondern sie schläft dann, hat vielleicht ein eigenes Zimmer oder schläft bei ihm im Bett, was wahrscheinlich besser ist als mit vielen anderen in einem Raum.
Na klar.
Das hört man nämlich auch immer wieder von diesen Drückerkolonnen, dass es dann dafür weibliche Drückerinnen auch immer wieder zu Übergriffen natürlich kommt durch ihre Kollegen, ne? Die wohnen dann mit 10 Leuten in einem Raum, Matratze an Matratze, keiner hat da irgendwas zu verlieren. Das sind auch Leute, die aus verschiedenen Milieus kommen, wo es halt ja, eine geringere Hemmschwelle für verschiedene Sachen herrschen, ne? Und ich glaube, als Frau ist das ein sehr, sehr hartes Pflaster.
Ja, auf alle Fälle. Definitiv kein Ort, an dem man sein sollte.
Ja, sie macht zwar auf der einen Seite gutes Geld, möchte aber da auch zeitgleich weg. Also die ist da so ein bisschen ambivalent, ist aber eben gebunden, denn sie hat eine sogenannte Vereinbarung für Pressebetriebsagenten unterschrieben. Also Pressebetriebsagent, Vertriebsagent, so heißen offiziell diese Drücker. Und es ist quasi bessere Sklaverei. Daran erinnert sich auch ein Zeuge, der zu dieser Kolonne gehört hatte, der dann später über die das Leben im Hause Granz ausgesagt hat, dass man da quasi keine Chance hatte. Also dass du quasi ohne Geld, ohne Pass da einfach niemand warst und musstest quasi gehorchen. Hast halt versucht, deine Sachen zu verkaufen, dass du nicht erniedrigt wurdest, aber
ich glaube, deswegen hatte ich auch eben so im ersten Moment, muss ich dann an Prostitution denken, da nämlich quasi so die Wegnahme sozusagen des Personalausweises, der Personalien und die Entmündigung sozusagen, die dann auch stattfindet, ja einfach mal hier komplett analog ist.
Ja, das ist 1:1 das Gleiche. Ja. Und natürlich auch, dass die Menschen irgendeine Art von Arbeit verrichten, deren Ertrag sie nicht selber ernten, sondern der dann an den Zuhälter oder in dem Fall halt den Drückerchef
geht. Ja, genau.
Genau. Und eben auch diese Sache, dass Leute, die dieses Umfeld dann verlassen wollten, also es gibt diesen Menschen Andreas Hoppe, der hat da in diesem Haus gewohnt, zeitgleich mit Debbie, und der hat dann mehrfach ausgesagt, auch vor Gericht, und der hat halt auch gesagt, er wollte mehrfach flüchten, Nacht- und Nebelaktionen, und er ist immer wieder aufgespürt worden von den Leuten von Granz. Und das sind das Perfide, dass das alles Leute sind, die quasi kontrolliert werden von ihrem Chef, die vielleicht alle mehr oder weniger weg wollen, aber sich auch dann gegenseitig wieder einfangen, ne? Weil man halt eben auch Schiss vor Bestrafung hat. Wenn einer wegkommt, dann werden halt auch alle dafür kollektiv bestraft.
Ja, und weil sie halt innerhalb dieser Hierarchie dann irgendwie auch aufsteigen können. Ne? Sie gewinnen ja einen Hauch von Macht sozusagen, und diese Macht können sie dann auch ausüben.
Genau, ja. Bei ihm läuft das irgendwie relativ krass bei Granz, dieses Auswendiglernen auch von Texten. Da wird dann irgendwie, da werden die Leute auf verschiedene Szenarien vorbereitet, also die Haftentlassenen. Das ist so die Hauptnummer.
Aber da musst du mir nochmal helfen. Ich glaube, ich habe das System noch nicht hundertprozentig begriffen. Die klingeln also bei den Leuten, haben diesen Ringblock mit verschiedenen angesagten Zeitschriften dabei, einen vorgefertigten Text einer Werbeagentur. In diesem Text erzählen sie aber eine emotionale Geschichte, also gehen weg von dem Produkt und sagen, okay, weil es mir so schlecht geht, bitte kauf das jetzt.
Genau, der Text ist natürlich nicht dabei, den haben die verinnerlicht, sollten sie.
Nein, das ist klar, sie nichts vorlesen, aber die haben die tragen den vor und schlüpfen in so eine Rolle.
Genau, die klingeln und sagen dann, entschuldigen Sie, dass ich Sie störe, vielleicht sind Sie interessiert an diesen Zeitschriften, die ich hier habe, Sie sehen aus, als könnte das und das was für Sie sein. Ich möchte kurz was zu mir erzählen. Ich bin vor einem halben Jahr aus dem Gefängnis entlassen worden. Ich hatte eine schwere Kindheit. Ich habe meinen Vater niemals kennengelernt. Meine Mutter hat ein Alkoholproblem. Ich kann da nicht hin zurück. Ich muss irgendwie sehen, dass ich auf eigenen Beinen stehe. Und Sie wissen, wie das ist mit einer Vorstrafe. Das ist nicht ganz einfach. Und Sie könnten mir sehr helfen, wenn Sie ein Abo kaufen würden. So beispielsweise.
Abgefahren.
Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, wie gesagt, dass das bei uns zu Hause auf dem Dorf, dass diese Haftgeschichte super oft kam.
Also ich meine, man denkt ja automatisch an diese vielen kleinen Momente, die man so im Leben schon hatte, als man irgendwie, keine Ahnung, beim Supermarkt oder sowas, an diesem Stand, wo es diese Einkaufswagen gibt, da irgendwie angesprochen wird und gefragt wird, hey, sorry, kannst du mir mal aushelfen mit 1 Euro 1,50?
Ja.
Und sobald man fragt, ja, wofür möchtest du denn haben? Ja, natürlich, für was zu essen und was zu trinken, ne? So ungefähr. Ja. Also an so ein Erlebnis denke ich jetzt gerade.
Ja, und das sind aber Leute, wie gesagt, die quasi eine Stufe vor der Obdachlosigkeit stehen teilweise, die landen dann halt in diesen Drückerkolonnen, haben dann so ein bisschen Dach über dem Kopf, haben so ein bisschen Versorgung, haben diesen Job
pro forma halt,
und sind noch nicht hundertprozentig abgerutscht. Und bei Granz ist es halt so, die lernen eben diesen Gefängnissermon, die lernen aber auch, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel zu oft in der Gegend diese Strafgefangenennummer hatte, dann weicht man ab, dann sagt man, okay, ich bin drogensüchtig, ich brauche Hilfe bei der Reha und so, also der will nicht nur so eine Schiene bedienen, der will halt möglichst breit aufgestellt sein mit seinen Leuten.
Ja, sehr strategisch unterwegs, guckt, welche Story sozusagen zu welcher Persönlichkeit am besten passt.
Ja, wenn es Leute nicht schaffen, diese Geschichten zu verinnerlichen oder zu wenig verkaufen, dann müssen sie die ganze Nacht über wach sein und auswendig lernen, dann wird mit Schlafentzug gedroht, dann gibt es Essensentzug, dann gibt es auch Schläge. Also das sind Strafen, die scheinen aber auch in diesem Milieu normal gewesen sein, definitiv nicht nur bei ihm, das waren so gängige Taktiken.
Krass. Und da muss ich aber doch nochmal fragen, wie kommt er denn jetzt zu diesen Kontakten zu den Verlagen? Also wie kann das sein, dass er da diese Abos überhaupt vertickern kann?
Da habe ich ehrlich gesagt keinen, weiß ich nicht.
Ja.
Also wie das...
Man darf nicht vergessen, dass es natürlich auch einen Schatten wirft auf diese Zeitschriften, und automatisch dann natürlich auch von diesen Betroffenen, von den Opfern sozusagen, dann auch ein Bezug hergestellt wird.
Ja, keine Ahnung, aber die Zeitschriften, die profitieren ja auch davon, die haben Abos gemacht und die konnten dann im Zweifelsfall natürlich noch sagen, ja, okay, das wussten wir nicht. Das sind Subunternehmer, was die machen, wissen wir nicht.
Und wie sie es machen, wissen wir es nicht.
Und wie sie es machen, ja. Granz hatte so ein System dann auch für Bestrafung, je nachdem wie enttäuscht er war, gab es dann entweder 5 oder 15 Schläge ins Gesicht und wenn dann die Leute irgendwie gezeichnet waren durch seine Schläge, dann wurde das halt ausgenutzt, dann wurde halt an der Tür dann irgendwie gesagt, so, ich bin, weiß nicht, gerade aus dem Gefängnis gekommen, ich bin dann noch in eine Rauferei verwickelt gewesen und so. Pah. Der hatte auch beispielsweise, hat dieser Hoppe erzählt, dieser Aussteiger, der hatte auch eine Armbrust zu Hause liegen, womit er immer wieder so Scheinexekutionen durchgeführt hat mit Leuten, mit denen er unzufrieden war, also das war halt auch ein Sadist auf jeden Fall.
Krass, ja.
Der entscheidet jetzt also, dass er Debbie heiraten möchte. Auch da wird sie nicht gefragt, das ist eine ganz klare Sache. Und als sie dann zu Hause anruft in Rostock, um ihre Geburtsurkunde anzufordern, da wird ihr dann so langsam klar, okay, ich muss jetzt hier abhauen, sonst heirate ich den wirklich. Mhm. Und sie erinnert sich, also das Aufgebot wird schon bestellt in Aalen, 21. März 1997, da soll geheiratet werden. Sie erinnert sich aber, dass sie auf einer Beerdigung vor einiger Zeit im Dezember des Vorjahres eine Drückerin kennengelernt hat, eine Drückerchefin.
Ja.
Petra Falb, die sogenannte Lady Kalaschnikow aus Siegen, wie gesagt. Ich kann den Namen nennen, die ist verstorben mittlerweile. Die hat sie auf dem Begräbnis von Helmut Eisenberger kennengelernt. Das war ein Kumpel von Granz, auch so ein Oldschool-Drücker. Und Helmut Eisenberger war der Ehemann oder der Partner von Petra Falb. Die hat ein ziemlich bewegtes Leben hinter sich, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Die wollte eigentlich Friseurin werden, ist dann über Umwege zur Escort-Dame geworden. Dann war sie eine Zeit lang als Schlammcatcherin aktiv, hat dann auch in irgendwelchen Erotikfilmen mitgespielt und ist dann eben in der Beziehung zu diesem Mann gelandet, Helmut Eisenberger, der eben klassischer Drücker war.
Oh Mann.
Die kam auch aus einer kaputten Beziehung vorher. Die war mit einem Mann liiert, der vordergründig auf Montage gegangen ist, aber in Wahrheit Supermärkte überfallen hat.
Also abgefahren. Ich muss wirklich sagen, wir haben vorhin drüber gesprochen, wie spannend das ist, mit manchen Menschen zu sprechen und über deren Lebensläufe zu sprechen. Also ich glaube, mit Lady Kalaschnikow würde ich extrem gerne hier in unserem Podcast-Format mal ein Interview führen, was natürlich nicht mehr geht, aber ich glaube, es wäre ein sehr spannendes Gespräch. Wenn es, solange es ein offenes Gespräch bliebe.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, denn wie gesagt, die hat alles Mögliche durch. Ja, wie gesagt, es gibt dann auch diese Story, dass sie irgendwie mit ihrem Ex-Partner, der, wie gesagt, diverse Läden und Geschäfte überfallen hat und auch Geiseln genommen hat, dann auch teilweise Schutzgelder und Lösegelder erpresst hat, dass sie aus allen Wolken gefallen ist, als der erwischt wurde und nicht wusste, was der macht. Es gibt aber auch Geiseln, die berichten, sie haben in ihrer Geiselhaft auch weibliche Stimme gehört. Also es liegt auch der Verdacht nahe, dass sie eventuell beteiligt war. Mhm. Sie wird auch von Bekannten so als so ein bisschen so eine gegensätzliche Person gesehen, also in ihrer Stammkneipe als total beliebt und total coole und nette Person und liebenswürdige Person,
ja.
Die aber dann auch zum Beispiel dadurch auffällt, dass sie ihren Hund sehr, sehr streng erzieht und den auch sehr rigoros schlägt, wenn der etwas tut, was sie nicht möchte, also durchaus, okay. Durchaus zwei Gesichter so ein bisschen hat.
Ja.
Und als dann ihr Partner stirbt, Helmut Eisenberger, da ist ihr klar, sie will sein Business übernehmen.
Und Helmut Eisenberger ist auch Siegener?
Nee, das ist der Kampf aus Koblenz.
Ach so, okay.
Aber sie will jetzt sein Business übernehmen. Sie will jetzt seine Drückerkolonne weiterleiten und traut sich zu, als Frau in diesem harten Pflaster zu bestehen. Sie hat ein bisschen ein Problem. Die Kolonne, die sie da hat, das ist der absolute Loserhaufen. Also das sind wirklich Leute, die nichts verkauft und nichts geschissen bekommen und das läuft alles sehr, sehr schlecht.
Okay, und die machen aber auch so ein Zeitschriftenbusiness.
Auch das, ja. Mhm. Die liebt aber auch den großen Auftritt. Im Januar des Jahres, in dem wir sind, hat Granz Geburtstag und da lädt er dann quasi auch so Drückerfreunde aus ganz Deutschland ein. Und Lady Kalaschnikow taucht auf, in schwarzes Leder gehüllt, in einem Mercedes und hat ihren aschegrauen 100 Kilo Mastino Moses dabei, also einen riesigen Kampfhund. Also sie macht Eindruck und die vermittelt Debbie jetzt so ein bisschen das Gefühl, das ist eine starke Frau, die kann mich beschützen und wenn ich bei der in der Kolonne arbeite, dann kann ich arbeiten und ich bin dieser sexuellen Spannung nicht ausgesetzt, weil es halt auch eine Frau ist.
Ja.
Eher so eine Mutterfigur.
Mhm.
Und so taucht sie ab eines Nachts, nimmt eine Freundin aus der Druckerkolonne mit, Susanne, und die beiden flüchten zu Lady Kalaschnikow, die mit ihren Drückern immer so hin und her reist zwischen dem Westerwald und Gummersbach. In Gummersbach gibt's so ein Hotel, oder gab's da wohl ein Hotel zu der Zeit, was speziell von so Drückern gemietet wurde. Da haben die mehrere Zimmer gemietet und dann wahlweise immer wieder auch auf dem Westerwald. Also die sind hier so rumgereist, um natürlich auch diverse Ortschaften dann.
Ich wollte gerade sagen, um diese Region auch abzudecken, ne? Irgendwie vom Siegen-Wittgenstein ins Bergische.
Genau, ja. Relativ schnell stellt sich aber heraus, dass auch bei Lady Kalaschnikow natürlich so gehandhabt wird mit dem Geschäft wie bei anderen Drückern. Wie gesagt, Debbie zieht da mit ihrer Freundin Susanne ein und nach wenigen Tagen betritt sie das gemeinsame Zimmer und sieht Susanne mit Blutergüssen und Schwellungen am Körper im Zimmer liegen, und Lady Kalaschnikow hat sie halt quasi verprügelt und auch verprügeln lassen von anderen Drückern und sagt halt, die produziert zu wenig, die musste man Denkzettel haben. Also es wird schnell klar, die ist zwar eine Frau, aber das heißt nicht, dass da jetzt irgendwie das Ganze sanfter vonstatten geht. Ne? Mhm. Also, sondern die hat sich dieselben Methoden zunutze gemacht wie ihre männlichen Kollegen.
Ja, also die große Frage, die natürlich hier im Raum ist, ist, woher hat sie ihren Namen? Hat das was damit zu tun, dass sie eben so hart unterwegs ist?
Der hat damit zu tun, dass sie so hart unterwegs ist und dass sie ihr verstorbener Partner, der ehemalige Chef der Drückerkolonie, der war ein großer Waffennarr. Und sie hat quasi seine Waffensammlung geerbt und sie zeigt Freunden immer wieder gerne Fotoalben. Allerdings nicht jetzt Familienfotos, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, sondern diese Fotoalben beinhalten eigentlich nur Fotos von ihr selbst, Aktfotos mit Waffen. Besonders gerne irgendwelche Unterwäschebilder mit Kalaschnikow und daher eben Lady Kalaschnikow.
Fahr mir ganz ehrlich, wenn du irgendwann mal mit so einem Fotoalbum um die Ecke von dir selbst kommst, dann renn ich. Sorry, Leute.
Ja, keine Ahnung, das war wohl auch eine relativ attraktive Frau, 31 Jahre zu dem Zeitpunkt, die sich auch ihrer Attraktivität bewusst war und die halt, ja, wahrscheinlich auch gelernt hatte aufgrund ihres Lebensweges, dass Sex halt auch irgendwie Türen öffnet und auch ein Machtmittel sein kann, ne?
Ja, ja, also ich habe eben mich das auch gefragt, ne, ob sie nicht irgendwie für Debbie auch so ein bisschen Vorbild war. Das imponiert natürlich vielleicht auch, ne, wenn man sagt, okay, sie ist jetzt ein paar, also 10 Jahre älter, ist natürlich viel so gesehen, aber dann irgendwie dann doch nicht. Und sie könnte natürlich auch ihr quasi auch als Vorbild gedient haben, um zu zeigen, wohin die Reise gehen könnte innerhalb dieses Milieus.
Ja, das ist auch so, dass Debbie nimmt das so ein bisschen an, dass sie vielleicht da auch weiter aufsteigen kann, und die beiden entwickeln auch so eine Art Beziehung zueinander, obwohl Lady Kalaschnikow auch mit einem Mann aus der Drückerkolonne liiert ist. Also da gibt's jetzt auch so ein bisschen so ein Liebesdreieck, sag ich mal.
Ja, und wie ist das jetzt mit dem ehemaligen Chef sozusagen von Debbie, Volkmar, der nimmt das einfach so hin? Gibt's da keine Rivalitäten dann oder sowas?
Natürlich ist das ein No-Go, jemanden abzuwerben, aber der weiß halt nicht, wo sie hin ist.
Das ist
zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar. In der Drückerkolonne von Lady Kalaschnikow, wie gesagt, da sind nur Leute, die nicht viel Umsatz machen, das ist eine Verlierertruppe. Und der absolut schlechteste in dieser Truppe ist ein junger Mann namens Thorsten Mumm, der ist 23 Jahre alt. Und ja, im Prinzip fängt es schon damit an, dass er diesen Lebenslauf nicht auswendig lernen kann, der ihm gegeben wird. Ich habe meinen Vater nie kennengelernt, meine Mutter ist eine Alkoholikerin, obwohl das zynischerweise eigentlich genau sein eigenes Leben widerspiegelt, denn genau das sind seine Verhältnisse. Vielleicht will er das deswegen auch nicht an den Tür aufsagen, weil es halt eben die Realität so stark widerspiegelt, das weiß ich nicht. Aber das musste ich mehrfach denken, als ich über diesen Fall so gelesen habe. Er ist auf jeden Fall jemand, der keine Umsätze macht, der kostet nur Geld. Lady Kalaschnikow hat 1.500 Euro Ablöse an eine andere Drückerfirma bezahlt, um ihn anzuwerben, weil sie dachte, das ist so ein junger Typ, Hundeblick, der könnte gut verkaufen, aber ja, jetzt jammert sie diesem Geld hinterher und möchte ein Exempel statuieren, um zu zeigen, was passiert, wenn man einfach nur auf der faulen Haut sitzt und keine Umsätze macht. Und Debbie, die jetzt quasi ihre rechte Hand geworden ist, auch hier schnell zur besten Drückerin aufgestiegen ist, die soll ihr helfen. Debbie soll ihr ziemlich hörig gewesen sein. Ja, das war so ein komisches Verhältnis, wahrscheinlich wirklich so eine Art Mutter-Tochter-Verhältnis, aber auch von irgendeiner erotischen Komponente, aber auch von Eifersüchteleien, Verlustängsten geprägt. Also eine ganz, ganz toxische Mischung im Endeffekt.
Ja, ist schon irgendwie, also man kann sich da bildlich hineinversetzen. Ne? Also sie war gewissermaßen das Protégé von ihr und auf der anderen Seite hatte sie irgendwie noch die Jugend und all das, was Lady Kalaschnikow vielleicht nicht mehr hatte. Also gewissermaßen auch so eine gewisse Rivalität der Attraktivität oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass sowas auch im Raum war.
Ja gut, Lady Kalaschnikow oder Petra, wie gesagt, 31, jetzt auch noch keine alte Frau.
Ne? Nein, das nicht,
um Gottes Willen. Ganz weit weg davon. Die hat, wie gesagt, noch diesen Jörg-Liebhaber, Jörg, der ist auch Teil der Gruppe und die sind so der Führungszirkel, also Jörg und Debbie sind so quasi die über die anderen herrschen. Im Juli steigt diese Kolonne mal wieder im Hotel Jäger in Gummersbach ab. Es ist mal wieder Zeit, die Gummersbacher Ecke abzugrasen, das Bergische Land. Und hier wird jetzt besagter Thorsten Mumm immer mehr zum Opfer. Der macht immer noch keine Geschäfte, wird jetzt häufiger verprügelt, auch mit Einsatz von Baseballschlägern, auch unter Einsatz der anderen Drücker. Und während Debbie am 22. Juli ein Meerschweinchen von Lady Kalaschnikow geschenkt bekommt zu ihrem Geburtstag, bringt sie aus dieser Tierhandlung auch Würmer mit. Sie hat in einer Folge einer TV-Krimi-Produktion gesehen, die im Drückermilieu spielt, dass der Drückerchef jemanden, der nicht gut verkauft hat, Würmer fressen lässt quasi als Strafe und macht das jetzt auch mit jenem Thorsten. Und ja, sie lässt ihn auch nicht weglaufen, der möchte immer wieder flüchten, aber sie hat, wie gesagt, Geld für ihn bezahlt und will jetzt dann zumindest irgendwie ein Exempel haben. Sie will jetzt zumindest irgendwas da rausschlagen und sagt jetzt zu Debbie, der muss entsorgt werden, aber das soll auch ein Beispiel für die anderen sein, was passiert, wenn man nicht vernünftig verkauft.
Ja.
Und so machen sich Debbie, Jörg, Lady Kalaschnikow und Thorsten am 24. Juli auf den Weg ins nicht so weit entfernte Silberg. Die gehen da in den Wald. Thorsten wird mit einer Wäscheleine gefesselt, quasi so hinter den hergezogen. Also ihm ist schon klar, dass er da in den Wald gebracht wird, wahrscheinlich für irgendeine Strafaktion. Der Mund wird ihm zugeklebt und Lady Kalaschnikow weist jetzt Debbie und Jörg, ihren Liebhaber, an, ihn zu verprügeln. Die treten und schlagen ihn also. Dann kriegt er einen Spaten und bekommt gesagt, er soll jetzt bitte sein eigenes Grab schaufeln. Der hält das aber vermutlich noch für so ein bisschen einen Scherz, nicht ganz ernst gemeint.
Für so eine sehr, sehr böse Drohung, aber
genau.
Ja, immer noch als Lektion sozusagen, die er mitnehmen soll.
Genau. Während er dieses Grab schaufelt, wird er von Debbie und Jörg immer wieder geschlagen. Lady Kalaschnikow sieht sich das Ganze so an von einem Baumstumpf aus mit ihrem Hund. Die isst Schokolade und guckt und macht immer wieder mal Polaroid-Fotos.
Oh Mann.
Debbie foltert jetzt den jungen Mann auch während des Grabens. Sie schiebt ihm ein erhitztes Eisen in den Hintern, das zum Rübenstechen verwendet wird. Sie zündet seine Schamhaare an, sie peitscht ihn mit so Gepäckriemen. Sie schneidet ihm Kreuze in den Rücken mit einem Wurfmesser und ja, also der wird jetzt massiv verletzt, aber denkt...
Das ist ja grausam. Was ist denn da los auf einmal? Also das war ja mit dem Verprügeln und alles drum und dran unmenschlich und menschenverachtend, aber das ist jetzt mal ein ganz neues Level.
Ja, selbst als er aufgefordert wird, sich in das Grab reinzulegen, um zu gucken, ob es passt, scheint er noch nicht gewittert zu haben, wie die Situation so weitergeht.
Ja.
Und Lady Kalaschnikow sagt dann irgendwann, Debbie soll die Sache jetzt beenden, es ist jetzt Zeit irgendwie... ein Ende zu machen. Debbie sticht mehrfach auf den jungen Mann ein, in diesem Grab stehend, da wo sie das Herz vermutet. Natürlich ist da nicht das Herz, sie trifft einfach nur seinen Oberkörper mehrfach, trifft seinen Hals und weil er noch röchelt im Grab, sagt dann Lady Kalaschnikow, sie soll ihr bitte mit der Schaufel den Kopf einschlagen, das tut sie dann auch und dann ist die Sache halt zu Ende. Man gräbt ihn ein, es gibt wie gesagt viele Polaroid-Fotos.
Die das Ganze dokumentieren. Also währenddessen macht sie noch weiterhin Fotos.
Genau, die sollen halt zur Abschreckung dann den anderen Leuten gezeigt werden, so nach dem Motto, hier so geht's euch, wenn ihr nicht gut verkauft.
Ja.
Die werden aber natürlich dann später im Prozess durchaus eine Rolle spielen.
Also ich muss jetzt hier mich in aller Deutlichkeit entschuldigen und mich definitiv korrigieren. Niemals im Leben hätte ich Lust auf ein Interview mit Lady Kalaschnikow. Bis zu diesem Zeitpunkt, sage ich mal, fand ich das... Klang wie ein spannender Lebenslauf, aber nee.
Zwei Tage später wird man dann bei dem alten Chef von Debbie vorstellig, der ja auch ihr ehemaliger Lebensgefährte war. So ein bisschen ist das Geld ausgegangen, wie gesagt, Lady Kalaschnikows Drückerkolonne ist nicht die beste und sie lädt die Leute immer wieder auch mal in ihrer Stammkneipe ein paar Runden zu trinken und das Geld muss jetzt irgendwo herkommen und Debbie weiß, dass ihr ehemaliger Partner immer so eine Weste voller Bargeld trägt, der vertraut Banken nicht, der hat das immer bei sich. Und man möchte quasi sein Haus ausrauben, da gibt's Waffen, da gibt's ein paar Wertgegenstände, da gibt's Geld und man möchte die Chance auch nutzen, eventuell Teile seiner Gruppe abzuwerben, mitzunehmen.
Ja.
So erscheint man irgendwie, klingelt man nachts um 1:30 bei ihm an der Tür, er macht die Tür auf, als Debbie klingelt, Debbie und Jörg stehen dann da vor der Tür, scheint sich da nichts bei gedacht zu haben, warum auch immer, findet er wahrscheinlich nicht komisch, dass seine Ex-Partnerin jetzt dann doch wieder nach Hause kommt, war vielleicht auch eine Bestätigung für ihn.
Ja.
Die schießt ihm aber direkt von hinten in den Rücken mit einer Pistole, die sie mitgenommen hat, durch ein Kissen hindurch, dann noch 3-mal in den Kopf und sticht mehrfach in seine Seite und schneidet ihm schließlich die Kehle durch. Also ein richtiges Massaker.
Krass. Das heißt also, Debbie, man kann ja nicht so sagen, dass sie abrutscht, noch immer tiefer hineinrutscht, sondern dass sie jetzt wirklich so eine Art Auftragskillerin wird.
Ja, und Debbie wird von Polizisten als so total schüchtern und zurückhaltend und total lieb geschildert. Also die können im Prinzip das gar nicht glauben, dass sie das gemacht hat. Also als es dann irgendwann so einen Hafttermin gab, wo sie auf Lady Kalaschnikow trifft, quasi innerhalb der Haft,
ja,
da bringt sie der dann irgendwie so ein gerahmtes Foto und irgendein Kuscheltier mit. Also total kindlich, aber sie begeht halt wirklich grausame Verbrechen.
Ja, okay.
Ja, auf jeden Fall wird jetzt das Haus von Granz ausgeraubt. Den lässt man liegen. Man kann rekonstruieren. Der hat wohl gerade Lethal Weapon 2 gesehen. Das war das Letzte, was er geguckt hat. Man nimmt Geld mit Waffen und so weiter und so weiter. Und auch Handys. Und die Polizei ist nicht dumm. Die denkt sich jetzt, okay, wer Handys klaut, wird die vielleicht auch benutzen. Vielleicht werden die gar nicht weiterverkauft. Vielleicht benutzen die Täter die einfach weiter.
Ja. Welches Jahr haben wir jetzt
mittlerweile? 97.
Immer noch 97, okay.
Und so überwacht man die Handys, kann die auch abhören und bekommt da dann mit, dass die halt bei Lady Kalaschnikow beziehungsweise in deren Umfeld gelandet sind und dass die Drückerin Petra Lady Kalaschnikow aus dem Westerwald, dass die möglicherweise mehr wissen könnte.
Mhm. Okay. Ja.
Und so wird sie dann verhaftet. Erstmal nur, um zu gucken, was weiß sie, Befragung. Man findet dann in ihrem Zimmer so eine verschlossene Box, in der sind die Ausweise ihrer Drücker, in der sind diese ganzen Aboscheine, in der sind aber auch die Polaroid-Fotos, die eben den Mord an dem anderen jungen Mann zeigen.
Ja.
Und da fallen die Polizisten so aus allen Wolken, weil die halt sagen so, ey, das ist so mit das Grausamste, was wir jemals so gesehen haben in unserer Dienstzeit. Und Debbie so total unbeteiligt dann auch angeboten haben, die dann quasi in den Wald zu führen, wo der junge Mann verscharrt wurde. Ne?
Hm.
Ja, und so endet dann diese kurze Zeit und auch diese kurze Zeit von Lady Kalaschnikow als selbstständige Drückerchefin nach wenigen Monaten semi-erfolgreicher Schreckensherrschaft, ne? Mit 2 krassen Morden, für die sie dann auch verurteilt wird, lebenslang, ebenso wie Debbie. Allerdings verstirbt sie halt sehr, sehr schnell in der Haft an einer schnellen, intensiven Krankheit. Ich nehme an, es war Krebs, keine Ahnung.
Ja.
Sie hat also nicht lange gesessen. Ja, wie gesagt, eine Frau, die in einer absolut männlich dominierten, sehr von Brutalität und Gewalt geprägten Domäne ihren Weg gehen wollte und dann eben, ja, wahrscheinlich männlicher sein wollte als jeder Mann in dem Bereich, um ihren Platz zu festigen. Ne?
Ja, ja, mit Sicherheit, ne? Schreit ja danach. Sie wollte ihre Kredibilität quasi dadurch untermauern, dass sie einfach nochmal brutaler ist als alles andere, als jeder andere und damit sich irgendwie durchsetzen und sich einen Namen machen. Schrecklich. Und Debbie ist da einfach mitgegangen. Das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Sitzt Debbie denn jetzt noch im Gefängnis? Oder?
Ja.
Weißt du das?
Soweit ich weiß, ja.
Okay. Und was ist mit dem anderen?
Jörg.
Jörg, genau.
Der ist ebenfalls zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Allerdings, da war dann halt auch klar, der ist so Handlanger. Der hat halt auch, ja, der war halt dabei, ne? Aber hat halt jetzt aktiv nicht bei den Morden mitgemacht. Ich glaube, der hatte 9 Jahre.
Irgendwie sowas.
Ja. Aber das ist natürlich, ja, wie gesagt, Debbie hat da offensichtlich sowas Familiäres gefunden, aber eben auch etwas, wo sie dann bereit war, eben diese Extreme zu gehen, um das zu behalten, was sie da hatte. Ne? Also ich glaube, der Mord an ihrem Ex-Partner, der ist ihr, glaube ich, nicht schwer gefallen. Den hat sie, wie gesagt, schon zu der Zeit, wo sie noch bei ihm war, hat sie so eine Mischung aus ja, irgendwelchen verqueren Gefühlen, aber auch viel Verachtung für ihn gehabt und hatte auch, als sie ihn verlassen hat, dann auch wohl mehrfach geäußert, dass das eigentlich ein Widerling ist, der das Leben nicht verdient hat. Ne? Also ich glaube, das war für sie nicht schlimm. Schlimm finde ich, dieses Ermorden des Kollegens für totalen Nichtigkeiten, einfach weil der nicht genug Geld gemacht hat, statt einfach zu sagen, so, okay, zieh aus, schönes Leben noch, verpiss dich, ne? Nein, nein, der muss auch noch gefoltert und ermordet
werden. Ja, und dann so grausam, ne? Und wir reden hier von der Ersttat, darf man nicht vergessen. Ja, ja. Also ich bin eigentlich erschrocken darüber und sehr entsetzt, wie perspektiv- und ausweglos manche Menschen auch wirklich sein müssen, um sich so einer Kolonne anzuschließen, um auch wirklich zu sagen, hier, okay, nimm meinen Ausweis, ich mache, sag mir, was ich machen soll. Ne? Also ich meine, gerade muss man jetzt wirklich auch sagen, in Deutschland, wo man halt doch viele Möglichkeiten hat, sozial abgefangen zu werden oder aufgefangen zu werden.
Ja, wie gesagt, es ist so eine Stufe über der Obdachlosigkeit. Ne? Wenn du da runterrutschst und stehst so in der Gefahr, vielleicht wirklich auf der Straße zu landen, das ist ja nochmal ein anderes Pflaster und viele wissen wahrscheinlich auch, dass sie dafür nicht gemacht sind. Ne? Und dann nimmt man vielleicht solche Chancen, ich mache hier Anführungsstriche mit meinen Fingern in der Luft, dann nimmt man solche Chancen vielleicht auch in Kauf gerne, ne? Wobei natürlich, wenn man drüber nachdenkt, ist klar, dass es keine Chance ist einfach.
Ja, und zu welchem Preis, ne? Also das ist halt einfach das Ding, ne? Wir haben vorhin über diese Versicherungsgeschichten geredet, das ist einfach nochmal ein komplett anderes Kaliber, weil man halt irgendwie so eine Art Scheinselbstständigkeit hat und irgendwie noch so sein eigenes Leben finanziert damit und eben einfach ganz normal im Leben steht.
Ja, richtig. Tja, das war die Geschichte von Lady Kalaschnikow.
Ui, krass. Da hast du mich aber echt mitgenommen. Damit habe ich nicht gerechnet.
Das denke ich mir. Das ist ja auch einer der weniger bekannten deutschen Fälle, trotz dieser Gemengelage, die ich auch interessant finde und natürlich auch grausam. Aber deswegen wundert es mich immer, dass dieser Fall insgesamt so relativ wenig bekannt ist. Aber ja, Teil 13 jetzt unserer Radiotätigkeit.
Sehr cool. Ja, sehr cool. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema, diese Drückergeschäfte und etwas, wo ich finde, es ist lohnenswert perspektivisch, da vielleicht auch mal so eine Drückerfolge 2.0 zu machen, um sich mal anzusehen, wie das heutzutage mit diesen Drückergeschäften läuft.
Ja, da müsste ich selber nachforschen. Das wird ja wahrscheinlich sehr stark im digitalen Bereich ausgeweitet sein, aber auf jeden Fall interessante Thematik tatsächlich.
Ja, es gibt auch diese Buchverkäufer, ne, und sowas. Mhm. Diese vermeintlich wertvollen Bücher verkaufen.
Ja, antike, wertvolle Bücher, ja. Mhm. Ja. Ganz neue Masche kennt man. Naja, jetzt nicht abschweifen. Die Folge ist sowieso schon ein wenig zu lang geworden. Ich bedanke mich mal wieder für deinen seelischen Beistand und deine Fragen und Einwürfe. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuhören bei euch da draußen und bis zum nächsten Mal.
Danke euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.